Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Welt feiert Immanuel Kant und eine Geschichte um sein Nachwirken ist so schön, dass ich sie in Erinnerung rufen möchte. In Kants Geburtsstadt Königsberg, heute Kaliningrad, löschten 1944 britische Bomben in zwei Nächten praktisch das historische Zentrum aus. Der Dom, an dessen Nordseite ein Steinsarg den Philosophen ehrt, überlebte als Ruine. Richtig gerettet wurde er aber ganz anders. Der Hausherr des Doms erzählt.
Bei uns wird es immer wieder erwähnt, dass in den 60er Jahren Leonid Brezhnev zu Besuch in der Stadt war. Nach seinem persönlichen Befehl wurde praktisch die Schlossruine dem Erdboden gleichgemacht. Und er hat auch befohlen, dass der Dom in die Luft gejagt wird. Aber es wurde verhindert auf etwas mysteriöse Weise, weil der Name von Kant ins Feld gebracht wurde von den russischen Philosophen, die damals also etwas wohl witzig und ein bisschen wahrscheinlich absurd für den ernsthaften Denker gesagt haben, Kant sei einer der bedeutendsten Vorläufer des Marxismus-Leninismus. Man dürfe seine Grabstätte nicht zerstören.
Wie der strenge Philosoph in der Sowjetunion den Königsberger Dom rettete. Aber zurück nach Berlin und zur Philosophie Immanuel Kants, die einerseits schwere Kost ist. Andererseits können die berühmten vier Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? So perfekt als Leitfragen für jede Zeit dienen und die philosophische Forschung heute. Konjunktur haben praktisch immer Kants Überlegungen zu Freiheit oder Menschenwürde. Aus Anlass des 300. Geburtstags des Philosophen richtete die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am Wochenende eine internationale Konferenz aus. Natürlich war das vor allem ein akademischer Diskurs. Mit dabei Tobias Rosefeld, Professor für klassische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihn habe ich gefragt, was Kants Denken für uns heute leistet und welche Beispiele dafür auf der Tagung eine Rolle spielten.
Man kann vielleicht mal zwei Beispiele rausgreifen. Es gab einen sehr schönen Vortrag von Jens Timmermann über die Frage, warum Kant sich eigentlich so sehr dagegen wehrt, dass wir, wenn wir moralisch handeln, das heißt das moralisch Richtige tun, warum wir das seiner Meinung nach nicht aus Mitgefühl oder Mitleid, sondern aus reiner Achtung vor dem Sittengesetz tun sollten. Das ist so ein kantischer Topos, den man vielleicht heute noch kennt und der einem vielleicht Kant auch erstmal ziemlich fremd macht. Aber Herr Timmermann hat sehr schön gezeigt, dass darin letztlich auch der Wunsch zum Ausdruck kommt, selbst in einer Situation, wo man jemand anders helfen muss, den als gleichwertige Person zu behandeln, also nicht zu erniedrigen. In dem mitleidigen Wohltun ist ja immer so eine gewisse Hierarchie drin. Und die Idee, das sozusagen aus Achtung vor dem Gesetz zu tun, ist letztlich die Idee, dass man das aus Achtung vor der anderen Person als gleichwertiger Person tut, als jemand, der eben die Vernunft genauso in sich hat wie man selber. Das war so eine, fand ich, sehr schöne Aktualisierung. Es gab auch einen Vortrag zum Aufklärungsbegriff bei Kant und inwiefern der heute problematisch ist. Also Aufklärung ist ja bei Kant sehr verbunden mit dieser Idee des Selbstdenkens. Wir müssen selber nachdenken über Dinge, wir dürfen keine Vorurteile übernehmen, wir müssen uns unseres eigenen Verstandes bedienen. Und das hat ja heute in der aktuellen Diskussion auch schon ein gewisses Geschmäckle bekommen, weil es doch so Popularisierungen dieses Gedankens gibt, die in Querdenkerei und Eigenbrötlerei führen. Und genau, da hat man auch gesehen, es ist lohnend, da nochmal neu drüber nachzudenken.
Was würden Sie sagen, dass man, weil Sie gerade den Vernunftbegriff eingeführt haben, für die heutige ganz junge Generation, die mit Instagram oder TikTok aufgewachsen ist, herauslesen kann? Also ist das so eine Art Medienkritik, dass Verstehen oder Verständnis nichts mit verkürzten Überschriften zu tun haben muss, dass Bilder trügen und dass es jeweils immer eher um Tiefenbohrungen als um Oberfläche gehen sollte?
Also das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht nur der jüngeren Generation sagen können, aber sicher ein richtiger Gedanke. Also die Idee, dass wir selbst denken sollen und uns ein eigenes Urteil schaffen, heißt natürlich bei Kant nicht, dass das jeder einzeln in seinem Kämmerchen oder in seiner kleinen Bubble machen kann, sondern diese Idee ist stark verbunden mit der Idee, dass das Projekt der Aufklärung ein öffentliches Projekt ist. Also dass wir öffentlich miteinander streiten sollen, dass wir selber uns Meinungen bilden, die wir aber auch öffentlich so dartun, dass andere darauf reagieren können mit guten Gründen und uns eben auch widerlegen können. Und Kant war der Meinung, dass Pressefreiheit und Meinungsfreiheit dafür ausreichend sind. Jetzt sehen wir heute, dass tatsächlich es viele Faktoren selbst eines Diskurses gibt, in dem Meinungsfreiheit und Pressefreiheit herrschen, die problematisch geworden sind, weil tatsächlich in den Organen, in denen der Diskurs heute stattfindet, Manipulation stattfindet, die selber ökonomischen Interessen gehören. Und insofern wäre tatsächlich das ein Aspekt, wo man Kant aus der heutigen Perspektive weiterdenken muss und sich Gedanken darüber machen muss, was heißt eigentlich öffentlicher Diskurs, wie müssen wir ihn vielleicht selber rechtlich, öffentlich, staatlich schützen, damit das, was in ihm stattfinden soll, im Projekt der Aufklärung auch tatsächlich stattfinden kann.
Mhm. Auch die Schrift zum ewigen Frieden wird aktuell wieder neu und anders gelesen. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften richtet heute Abend ja den großen Immanuel Kant-Festakt aus mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Festredner, der genau dazu sprechen wird. Wie liest sich Kant in Bezug auf die wirklich schwierige und wieder kriegerischer gewordene Situation heute?
Also das ist natürlich ein Punkt, wo die Aktualität ganz unmittelbar deutlich wird. Die Idee bei Kant ist ja die, dass man die Sphäre der Rechtlichkeit nicht auf den Staat beschränkt. Also die Sphäre des Rechts ist erstmal eine, in dem wir wechselseitig anerkennen, dass wir freie, vernünftige Wesen sind und die Freiheit des einen in der Freiheit des anderen seine Grenze hat. Und es ist klar sozusagen, dass der Staat die Einheit ist, wo Rechtlichkeit garantiert wird. Aber der revolutionäre Gedanke von Kant ist jetzt, diesen Begriff der Rechtlichkeit eben über die Grenzen des einzelnen Staates hinaus anzuwenden und zu sagen, wir müssen eigentlich auch dafür sorgen, dass es eine rechtliche Ordnung zwischen den Staaten gibt. Also da ist er der Vordenker von Bewegungen wie der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union. Und auch, dass es ein Weltbürgerrecht gibt, also ein Recht, das jeder Einzelne jedem anderen Staat gegenüber, auch den Staaten gegenüber, in denen er sich nicht befindet, besitzt. Und daraus, aus diesem Gebot für so etwas zu sorgen, leiten sich für Kant dann einige Regeln ab, denen wir folgen sollten, wenn wir den Zustand eines ewigen Friedens anstreben. Und das ist zum Beispiel die Regel, das ist jetzt, denke ich, für die heutige politische Lage aktuell, dass wir uns, also Kant war kein Pazifist in dem Sinne, dass er gesagt hat, wir dürfen nie Krieg führen. Kriege sind unter bestimmten nicht idealen Bedingungen erlaubt, aber wir müssen auch, wenn wir Kriege führen, sie so führen, dass sie danach zu einem Frieden führen können. Also der Friede und die rechtliche Ordnung muss eigentlich immer unser langfristiges Ziel sein. Und ja, das ist sicher ein Gedanke, dessen Aktualität man schnell sehen kann.
Auf das Selbstbestimmungsrecht dieser freien Staaten, die sich da zusammentun, gesetzt.
Auf jeden Fall. Also kein Staat darf in die inneren Belange eines anderen eingreifen. Also ein Angriff auf einen Staat, wie wir im Falle der Ukraine gesehen haben, ist schon aus diesem Grund natürlich illegitim und ist einer der Gründe, die den angegriffenen Staat laut Kant natürlich dazu berechtigen, sich auch nicht friedlich dagegen zu wehren.
Kant war ein Kind seiner Zeit, ganz ohne Zweifel, also Republikaner sozusagen, ohne aber Demokrat zu sein, Universalist, der aber natürlich auch vom rassistischen Gedankengut seiner Zeit durchdrungen war. Das ist alles gut aufgearbeitet worden in den vergangenen Jahren. Sie selbst haben vorgetragen zur Aktualität einer spezifischen Frageform Immanuel Kants, die lautet, wie ist ... möglich? Haben Sie ein aktuelles Beispiel für uns?
Das ist insofern interessant, als Kant ja ganz viele Themen seiner Philosophie in diese Frage gießt. Also eigentlich stellt er zu allen wichtigen Themen seiner Philosophie irgendwann mal diese Frage. Also wie ist zum Beispiel Erkenntnis der Welt möglich? Wie ist so etwas wie moralische Normativität möglich? Aber vielleicht auch so etwas wie ist ein ewiger Frieden möglich? Seine philosophischen Schriften sind Antworten auf die Verunsicherung, die mit diesen Fragen einhergeht. Also wir denken uns zum Beispiel, wir glauben doch irgendwie vielleicht alle daran, dass es doch so etwas wie verbindliche moralische Regeln gibt. Also Regeln, die für uns alle gelten, die nicht beliebig sind, die nicht an unseren eigenen Interessen hängen. Und das ist erstmal rätselhaft. Wie kann es sowas geben? Wo kommt die Normativität dieser Regeln her? Also wie kann man solchen Regeln eigentlich folgen und von ihnen annehmen, dass die anderen ihnen auch folgen sollen? Das ist eines der ganz großen Projekte in ganz praktischer Philosophie und die Antwort, die er dann gibt, ist die, dass es nur dann geht, wenn diese Regeln auf einem Prinzip beruhen, das nicht außer uns liegt, sondern in uns selber liegt, also unserer eigenen Freiheit und Vernunft. Und ja, ich denke, dass das eine These und eine Frage ist, die ja tatsächlich heute auch noch spannend ist.
Tobias Rosefeld, Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Beispielen zur Aktualität Immanuel Kants heute, gehört bei der zweitägigen Kant-Konferenz am Wochenende in Berlin.